Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Das Streitthema ist vertraut, die Streitenden in dieser Sendung ungewöhnlich, ungewöhnlich direkt, so will ich es mal nennen. Zuerst zum Vertrauten. Intellektuelle werfen Israel Genozid an den Palästinensern vor, auf Bühnen, in Unterschriftenaktionen. Das kommt häufig vor. Und seit dem 7. Oktober stellt sich verschärft die Frage, können Kultur- und Bildungseinrichtungen in Deutschland diese Intellektuellen noch einladen? Aktuelles Beispiel und Anlass dieser Streitkultur: Die Philosophin Nancy Fraser sollte eigentlich eine Albertus-Magnus-Professur an der Universität zu Köln bekommen und über Arbeit im Kapitalismus sprechen. Aber die Uni hat die amerikanische Wissenschaftlerin ausgeladen. Denn Fraser hatte im November vergangenen Jahres einen offenen Brief unterschrieben. Selbstbewusst war der mit Philosophy for Palestine betitelt. In diesem Brief ist vom Völkermord Israels in Gaza die Rede. Gefordert wurde darin ein Boykott von kulturellen und akademischen Institutionen Israels. Diese Ausladung Nancy Frasers hat mein Kollege Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, in einem Kommentar als Selbstprovinzialisierung kritisiert. Und Jürgen Kaube, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat wiederum in der FAZ ausdrücklich diesen Kommentar kritisiert. Diese Auseinandersetzung aus der Ferne verwandeln wir in eine direkte Diskussion. Wir zeichnen diese Sendung am Freitag, den 12. April, vormittags auf. Die beiden sitzen einander gegenüber in unserem Berliner Studio. Guten Tag, Herr Kaube.
Guten Tag.
Guten Tag, Herr Detjen.
Hallo, Frau Florin.
Ja, da ich nicht davon ausgehe, dass alle den Radiokommentar und den Zeitungsartikel kennen und da ja auch diese Eingangsstatements zur Tradition der Sendung Streitkultur gehören, bitte ich Sie beide um Ihre wichtigsten Argumente. Herr Detjen, warum halten Sie es für falsch, Nancy Fraser auszuladen?
Ich habe mich eingesetzt in dem Kommentar, den Sie eingesprochen haben, und habe das auch an vielen anderen Stellen in unseren Programmen, auch hier in unserem Studio, in kontroversen Streitgesprächen getan, eingesetzt für eine offene, für eine kontroverse, für eine sachliche Streitkultur, dafür, dass man sich, so wie wir, Herr Kaube und ich das jetzt tun, direkt gegenüber sitzt und unterschiedliche Argumente austauscht, auch dann, wenn es um schwierige, sehr kontroverse Themen geht, um komplexe Themen wie den Nahostkonflikt, die israelische Besatzungspolitik, den gegenwärtigen Krieg in Gaza. Und das ist der Kern der Auseinandersetzung, auch der sachliche Kern des umstrittenen Aufrufs der Philosophin Nancy Fraser. Und ich glaube, da müssen gerade Universitäten die Orte sein, die den Raum für eine offene Debatte, für den Streit, auch für das Lernen in und aus der Kontroverse schaffen. Nancy Fraser, das muss man dazu sagen, ist eine Jüdin. Die hat im letzten Jahr, im November, im Zeichen des Gaza-Krieges, in ihrem Aufruf auch zu einem Boykott israelischer Institutionen aufgerufen. Das kann man kritisieren. Das ist auch damals mit guten, gewichtigen Gründen getan worden, etwa von der amerikanischen Philosophin Selah Ben-Habib. Aber auch die Universität Köln hätte das eben in einem direkten, offenen Disput austragen können. Und die Gelegenheit hat sie verpasst. Das habe ich kritisiert. Deshalb hielt ich diese Entscheidung für falsch.
Herr Kaube, was erwidern Sie? Warum halten Sie die Ausladung für richtig?
Ich würde zunächst sagen, eigentlich war die Einladung falsch, denn die Kölner Universität hat ja beanstandet, dass Frau Fraser zum Boykott ja nicht nur allgemein israelischer Institutionen, sondern auch speziell akademischer Institutionen aufgerufen hat in israelischer Universitäten. Und das sei nicht vereinbar, was ich gut nachvollziehen kann, mit der Kooperation, die die Universität in Köln mit solchen Universitäten in Tel Aviv oder Jerusalem unterhält. Nur das hätte sie natürlich vorher wissen können. Es ist ja nicht so schwer herauszufinden, wer wann was unterschrieben hat. Man gibt einen Namen in Google ein und ein entsprechendes Schlüsselwort und dann hätte man das gefunden. Insofern hat sich die Universität Köln unnötig schwer gemacht. Sie hätte diese Entscheidung viel früher fallen können und praktisch schon in dem Anbahnungsprozess dieser Einladung. Dass sie es dann nachträglich getan hat, hat, vermute ich, damit zu tun, dass die Abteilung, die die Frau Fraser für diese Magnus-Professur einlädt, natürlich nicht identisch ist mit dem Rektorat und der Rektor das dann irgendwie später erst mitbekommen hat, dann es nochmal eine Prüfung gab und man dann eben zu dem Ergebnis kam, dass man jemanden nicht einladen möchte auf so einer Ehrenprofessur. Es war ja jetzt nicht so eine Art Gastprofessur des Typs, jemand ist ein halbes Jahr da und hält Vorlesungen, sondern eine Ehrenprofessur, den man in diesem Punkt gar nicht ehren möchte, weil man eben doch eine etwas zu beanstandende Aggressivität im Umgang mit israelischen Universitäten bei ihr vorgefunden hat. Und das kann ich nachvollziehen.
Ich vermute, eines der Schlüsselwörter, das man bei Google eingeben kann, ist das Wort Genozid. Und da habe ich eine Nachfrage an Herrn Detjen. Man kann die israelische Regierung kritisieren. Man kann sagen, der Krieg ist als Reaktion auf das Massaker der Hamas völlig überzogen. Man kann sagen, diese Art der Kriegsführung ist nicht gerechtfertigt. Man kann sagen, es werden zu viele Zivilisten getötet. Warum muss es das Wort Genozid sein?
Das muss es überhaupt nicht sein, aber das kann es sein, denn das ist eine mögliche Interpretation dessen, was da passiert. Es ist ein Vorwurf, der erhoben wird, der gerade vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verhandelt wird. Also insofern, das muss nicht sein, aber es kann sein und vor allen Dingen, es muss diskutiert werden können.
Und wenn es um einen weltoffenen Diskurs geht, wie Sie in dem Kommentar gesagt haben, warum werden dann die Opfer der Hamas so gut wie gar nicht oder kaum erwähnt und auch die noch nicht freigelassenen Geiseln nicht erwähnt?
Genau das sind die Fragen, die man Nancy Fraser hätte stellen können, die man mit ihr diskutieren muss. Denn genau das sind die Themen, das sind die Probleme, die gerade wenn man in globalen Maßstab schaut, verhandelt werden. In welchem Verhältnis stehen diese unterschiedlichen Gewaltakte? Der fürchterliche Terrorangriff der Hamas, die Geiselnahme, die Kriegführung Israels in Gaza mit über 30.000 Toten, einer verwüsteten Landschaft, übrigens auch einer komplett verwüsteten Bildungslandschaft im Gazastreifen. Also das ist eines der drängenden Themen unserer Zeit und das muss behandelt werden, das muss diskutiert werden, auch da, wo uns gerade als Deutschen das schwerfällt, wo möglicherweise eingeübte Denkweisen, Geschichts-, Weltbilder in Frage gestellt werden. Universitäten sind dafür einer der ganz wichtigen Orte.
Herr Körbe, dieselbe Frage auch an Sie. Warum verwenden Intellektuelle Wörter wie Genozid? Also Intellektuelle, gerade Menschen, die ja als Wissenschaftlerinnen sorgfältig die Begrifflichkeit wägen.
Nun, man muss zum einen sagen, das hat Frau Fraser auch selbst über sich gesagt, sie ist gar keine Spezialistin für den Nahen Osten. Sie kennt den sozusagen so, wie Sie und ich den kennen, über persönliche Kontakte oder über die Massenmedien oder vielleicht Besuche. Aber sie ist keine Forscherin, sie ist auch gar keine Genozidforscherin. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass mit diesem Begriff etwas leichtfertig umgegangen wird. Das andere ist natürlich, dass offene Briefe einer Art Dramatik bedürfen. Nun ist die Dramatik dort ja von der Situation her vorgegeben, aber man überbietet sich dann noch, indem man dann von Ethnoimperialismus und Suprematismus spricht, von der Gründung Israels als einer Art Staatsverbrechen, die Historie ja gar nicht hergeben, um dann umso nachdrücklicher auf das Anliegen des offenen Briefes aufmerksam zu machen. Also ich glaube, das ist so eine Art massenmediale Übertreibungsstrategie.
Auch Herr Kaube argumentiert jetzt damit, was historisch gerechtfertigt ist, spricht Frau Fraser die Kompetenz ab. Aber ich glaube, da sind wir schon an dem Kern des Problems, über das wir hier reden, nämlich in der Frage, wie dieser Diskurs in Deutschland und auch aus Deutschland heraus geführt wird. Und das ist etwas, was wir da immer wieder erleben, dass Philosophen aus anderen Teilen der Welt, das betrifft ja nicht nur Frau Fraser, das betrifft in ganz besonderer Weise Philosophen, wenn sie zum Beispiel aus Afrika kommen, dass denen gesagt wird, aus Deutschland, wie sie mit Begriffen wie Genozid oder Apartheid umgehen sollen. Also, um das mal sehr zugespitzt zu sagen, das ist ja so, dass da aus einer deutschen Haltung heraus gesagt wird, also in Afrika hat man unter einer brutalen Kolonialherrschaft gelitten. Und dann kommt man aus Deutschland, auch in der FAZ, und sagt, aber die Art und Weise, wie ihr heute über Postkolonialismus sprecht, das bezeichnen wir als Deutsche als Antisemitismus. Da kennen wir uns nämlich besonders gut aus. Als in Afrika die Kolonialherrschaft war, da waren wir gerade damit beschäftigt, 6 Millionen Juden umzubringen. Das ist das, was massiv verstört in anderen Teilen der Welt. Und deswegen wird das auch aus anderen Teilen der Welt eben in einem erheblichen Teil als ein, wie ich das auch gesagt habe, als ein sehr selbstgefälliges Einrichten deutscher Stimmen in einer sehr deutschen Welt- und Geschichtswahrnehmung angesehen.
Ja, nun ist das ja kein geschichtsphilosophischer Diskurs, sondern es geht um ganz konkrete Tatbestände. Also wenn der afrikanische Philosoph Achille Mbembe eine Tagungsteilnahme verweigert, wenn auch eine israelische Forscherin an dieser Tagung teilnehmen würde, dann ist das ein ganz konkreter Vorgang, der nicht mit irgendwelchen historischen Narrativen irgendwie erklärt und wegerklärt werden kann, sondern dann würde man sagen, da versucht jemand eine Konferenz praktisch durch die eigene Prominenz und die Androhung, diese Prominenz nicht zur Verfügung zu stellen, zu erpressen, einfach weil sie eine israelische Forscherin ist, nicht daran teilnehmen soll. Das sind Akte, da kommt man nicht weiter, wenn man jetzt sagt, ja, die Deutschen und die Welt und der Kolonialismus, sondern das sind ganz konkrete, gegenwärtige Akte, die eine gewisse Art niederträchtigen Gehalt haben. Und so würde ich das auch sehen, wenn Frau Fraser zum Beispiel den Begriff Apartheid für ein Land ins Spiel bringt, in dessen Supreme Court zwei Araber sitzen. Also da muss man dann schon sagen, wir müssen die Begriffe schon irgendwie kontrollieren.
Herr Kaube, bloß die Art, wie Sie diese Debatte führen, auch in der FAZ, auch in dem Text, den Sie über meinen Kommentar geschrieben haben, die ist ja nicht so, dass Sie das als sachliche Debatte führen. Dem weichen Sie im Grunde aus. Die Frage, ob und wo in Israel der Begriff Apartheid treffend ist, das ist ein rechtlich definierter Begriff. Da gibt es die Apartheid-Konvention seit 1978. Ob man den auf Israel anwenden kann, da gibt es natürlich, wie Sie das gesagt haben, auf das israelische Staatsgebiet gute Argumente dagegen. In der Westbank, da sieht das schon ganz anders aus.
Ja, natürlich.
Und wenn ein Südafrikaner durch die Westbank fährt und da Straßen sieht, einmal die gut asphaltierten Straßen für israelische Autos, daneben von Zäunen getrennt, mit Checkpoints bewacht, die Dirt Roads für die Palästinenser, dann ist das eine andere Dimension. Und dann kann man mit denen gut darüber diskutieren, ob die das als Apartheid bezeichnen oder nicht. Und das sollte man tun.
Das ist völlig unbestritten. Herr Ambros hat gerade ein sehr komplexes Werk über die Frage der Apartheid in Israel vorgelegt. Darüber kann man diskutieren, aber man kann nicht darüber diskutieren, dass ein Wissenschaftler hergeht und sagt, wenn an dieser Konferenz eine israelische Forscherin teilnimmt, dann nehme ich nicht teil. Dann kommt er nicht mehr vom Eis mit, ich habe damit nichts zu tun, mit BDS und so weiter. Dann ist das ein konkreter Akt,
über den man reden muss, weil Sie den Fall Bembe, da haben wir uns auch schon drüber auseinandergesetzt, da habe ich in Ihrer Zeitung einen langen Artikel drüber geschrieben, über den kann man sich natürlich auch auseinandersetzen, und dann wird man aber mit solchen Leuten in den Dialog gehen müssen und wird zum Beispiel von dem von Ihnen jetzt erwähnten Philosophen Achille Mbembe hören, dass er sich selber inzwischen von diesem Boykottaufruf, in den er involviert war, distanziert hat. Das ist ja der Effekt von solchen Diskussionen, von solchen Austauschen, aber eben, um das für die Hörerinnen und Hörer auch klarzustellen, auch Bembe wurde in Deutschland ausgeladen, und
nein,
zwar unter Mitwirkung.
Bevor wir nochmal in die Bembe-Diskussion zurückgehen, die schon einige Jahre zurückliegt, ich habe den Eindruck, seitdem haben wir nicht sonderlich viel gelernt, aber natürlich hat die Diskussion ja eine Sachebene. Zum einen die Sachebene, sind Wörter wie Genozid und Apartheid angemessen? Und zum anderen die Sachebene, selbst wenn jemand nicht angemessene Wörter benutzt, ja, die vielleicht sachlich falsch sind, historisch falsch sind, ist der dann oder die dann raus aus der Diskussion. Habe ich eine Nachfrage an Herrn Detjen. Wieso ist es provinziell, wenn nun gerade Deutschland aufgrund der Schuld an der Shoah sagt, das wollen wir hier nicht, dass hier auf Bühnen solche Wörter wie Genozid fallen?
Weil es darum geht, sich mit aus einer von der deutschen Geschichte in Deutschland geprägten Geschichtswahrnehmung mit anderen Wahrnehmungen der Welt auseinanderzusetzen. Und die führen dann eben mit Argumenten dazu, dass man mit Blick auf das, was Gaza sagt, mit Blick auf die Zahl der Toten, mit Blick auf die genozidale Rhetorik, die von Teilen der israelischen Regierung verwendet worden ist, dass man da den Begriff Genozid einführt. Und wenn wir als Deutsche sagen, weil wir eine spezifische Geschichte haben, blenden wir das aus, wollen wir das hier nicht hören, dann führt das dazu, dass man sich abschottet von Diskursen, von Dialogen, die ungeheuer wichtig sind.
Ja, jetzt müssen wir natürlich noch mal festhalten, dass Frau Fraser in Köln gar nicht über Gaza referieren wollte. Insofern es auch gar keinen Versuch gab, ihre Ansichten über Gaza zu unterbinden oder den Diskurs abzublocken. Sie wollte einen Vortrag zum Arbeitsbegriff im Kapitalismus halten.
Umso falscher die Ausladung.
Nein, die Ausladung bezog sich ja eben nicht auf inhaltliche Aspekte des wissenschaftlichen Werks von Frau Fraser. Das spielt ja gar keine Rolle. Sondern die Ausladung bezog sich darauf, dass sie zum Boykott israelischer Universitäten aufgerufen hat. Und die Universität Köln sagt, wir sind nicht in der Lage, jemanden als Gast, Ehrengast, Dekoration mit der Albertus Magnus Vorlesung einzuladen, der auf diese Weise die akademischen Gepflogenheiten, Kooperationen, Solidaritäten mit Füßen tritt. Das ist das Argument. Es geht nicht darum, einen Diskurs zu unterbinden. Das wäre ja auch noch mal schöner. Und das wäre ja auch ein Witz. Frau Fraser ist in jeder deutschen Universität zigfach präsent als Text, als Vorlesung, als YouTube-Video, als was nicht ist.
Das ist das, was die Universität faktisch gemacht hat. Die hat ja nicht abgesagt, die sollte ja nicht irgendwie einen Pokal, einen Wanderpokal der Universität Köln bekommen.
Eine Ehrenvorlesung,
es waren zwei Vorlesungen, ja. Es waren ein Seminar, wenn man sich anschaut, wie diese Albertus Magnus Gastprofessur, das ist nicht eine Ehrenprofessur, die wird Gastprofessur genannt, wie die aufgesetzt ist, schmückt sich die Universität Köln damit, dass sie damit relevante Diskurse in die Universität Köln holen will. Ja. Es geht um Inhalte, es geht da nicht um eine
Ehrung. Aber es geht nicht um Gaza. So. Es geht nicht um Gaza, es geht nicht um Genozid, es geht nicht um Apartheid, es geht um Arbeit
im Kapitalismus. Aber das ist ja ein ganz klassischer... Jemand was Falsches zu Gaza und darf dann in Deutschland, wird dann ausgeladen, um über die Philosophie der Arbeitswelt zu reden.
Aber das ist ja ein klassischer Fall. Das betrifft ja auch Künstlerinnen und Künstler, die ja auch in ihren Werken nicht immer Israel und Gaza thematisiert haben, aber die zum Beispiel BDS-Aufrufe unterschrieben haben. Also es geht ja um eine politische Äußerung, die gar nicht unbedingt mit dem eigentlichen Tätigkeitsfeld etwas zu tun hat. Sie hören die Sendung Streitkultur. Jürgen Kaube von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und mein Kollege Stefan Detjen diskutieren über Israel, Gaza und die Intellektuellen. Herr Kaube, Nancy Fraser hat in einem Interview etwas zu Albertus Magnus gesagt und sie sagte ja, der stehe für Werte wie Meinungsfreiheit, Redefreiheit und offene Diskussion. Und das Signal sei jetzt, Zitat, wenn du es wagst, bestimmte Ansichten zu bestimmten politischen Themen zu äußern, wirst du hier in Deutschland nicht willkommen sein. Zitat Ende. Herr Kaube, würden Sie Nancy Fraser interviewen?
Bin nicht sicher, aufgrund der Interviews, die sie so jetzt schon sehr zahlreich gegeben hat, ob da noch viel Neues herauszuholen wäre. Ich glaube, die Verbindung eines mittelalterlichen Philosophen mit dem Begriff Meinungsfreiheit, das müsste man mal den Experten überweisen. Für mich ist die Frage ein bisschen, ist, das war ja auch so ein Wort, das kam, glaube ich, auch in dem Kommentar von Herrn Detjen vor, ist da die Wissenschaftsfreiheit in irgendeiner Weise bedroht, wenn man sagt, wir wollen sie hier nicht als Gast haben, weil sie hat Dinge gesagt, die so ganz gegen unsere eigenen Vorstellungen sind. Die Vorstellung, dass sie an einer deutschen Universität nicht über ihre Thesen diskutieren kann, scheint mir aus der Luft gegriffen. Warum denn nicht? Es würden sich bestimmt jetzt sogar Universitäten finden, die sie gerade vor dem Hintergrund dieser Diskussion einladen würden. Ich hätte da auch überhaupt gar nichts dagegen. Der Punkt ist eben nur, wie weit kann man mit aggressiven Mitteilungen des Typs israelische Universitäten sein, zu boykottieren, die ja nichts mit dem Krieg und diesen Sachen, was wir aus der Westbank geschildert haben, daran ist ja niemand aus der Universität Tel Aviv oder Haifa oder Jerusalem schuld und hat irgendeine Verbindung dazu. Man weiß also gar nicht, was eigentlich die Pointe eines solchen Boykotts sein soll. Ja, da geht es ja nicht um den Boykott der israelischen Regierung oder meinetwegen des Handelsministeriums oder wer immer jetzt schuld ist an all diesen Dingen, sondern es geht um den Boykott von wissenschaftlichen Institutionen. Das ist, glaube ich, innerhalb des universitären Milieus schon ein Sprechakt von außerordentlicher Schärfe. Und dass der jetzt so erwidert wird, finde ich im Rahmen. Und ich finde es total übertrieben, wenn Frau Fraser in Interviews sagt, jetzt müsse man Angst haben, seinen Job zu verlieren. Ich meine, inwiefern kann denn Frau Fraser den Job verlieren, wenn der Rektor der Universität Köln sagt, nee, diese beiden Vorlesungen und das Seminar, dieser berühmte McCarthyismus, der dann immer von ihr ins Spiel gebracht wird, auch Herr Detjen hat das schon mal darauf angespielt, es drohe so eine Art McCarthyismus, der zitiert eine historische Epoche, wo es wirklich um Berufsverbote, Zensur, den Ruin von Karrieren ging. Um die Karriere von Frau Fraser muss sich niemand eine Sorge machen.
Naja, der Begriff des McCarthyismus, der wird zum Beispiel verwendet von Kenneth Stern, einem Holocaust-Forscher, der einer der Autoren der auch umstrittenen, aber zum Beispiel von der Bundesregierung angewendeten Antisemitismus-Diskussion ist. Aber lassen Sie mich, Frau Florin, noch was zu Ihrer Frage des publizistischen Umgangs damit sagen. Also die Frage, hätte Herr Kaube nicht auch Frau Fraser einladen können? Herr Kaube hat sich entschieden, dann sich in einem längen Text an einem Deutschlandfunk-Kommentar an mir, ja, in einer sehr persönlichen Weise abzuarbeiten.
Schmutzige Fantasien
von Herrn Detjen. Das ist eine Stilfrage, Herr Kaube, das können Sie. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen diskutiert wird in der Redaktion, wenn der Herausgeber sowas schreibt, aber ich finde das Interessante, dass ich da eine publizistische Strategie sehe, die darin besteht, eben auf der einen Seite jemanden wie mich mit BDS, also der Anti-Israel-Boykott-Bewegung, in Verbindung zu bringen, die in Deutschland ein Synonym für Antisemitismus ist. Und damit wird man in Deutschland aus öffentlichen Diskursräumen ausgeschlossen. Und dann erscheint am nächsten Tag in der FAZ ein Text auf der Seite 1, ein Kommentar, da ist vom Genozid die Rede. Da ist von einem Menschheitsverbrechen die Rede, das man mal außerhalb seines Kontextes würdigen muss. Da ist von der Auslöschung einer Kultur die Rede. Und es geht nicht um Gaza. Und es geht nicht um die Shoah. Die Shoah ist nämlich der Kontext, den man mal ausblenden soll. sondern es geht um die Vertreibung von Deutschen aus Osteuropa in den 40er Jahren. Da muss ich sagen, dafür für mich ein Punkt erreicht, eine Diskussion darüber, ob die Deutschen in den 40er Jahren die Opfer eines Genozids waren, da würde wahrscheinlich auch ich sagen, da hört für mich die Diskussionsbereitschaft auf. Aber das ist sozusagen dieser publizistische Zangengriff, den wir in Ihrer Zeitung, Herr Kaube, sehen. Am ersten Tag werden Leute wie ich als linke Antisemiten denunziert und am nächsten Tag macht man den Weg frei für eine geschichtsrevisionistische Betrachtung.
Ja, ein paar kleine Punkte. Das erste ist die schmutzigen Fantasien. Das bezog sich ganz konkret auf die Aussage, man könne sich die Haltung der Universität Köln nur durch entweder völlige Ahnungslosigkeit oder durch voraushaltenden Gehorsam gegenüber politischem Druck vorstellen. Und das war das, wo ich sagte, da gibt es...
Sie bringen den Begriff schmutzige Fantasien rein. Diskutieren Sie es mit Ihrer Redaktion, ob das der Stil der FAZ ist.
Deswegen habe ich gesagt, das ist eine schmutzige Fantasie, weil man sich einen politischen Druck vorstellt, ohne dass es überhaupt einen einzigen Beleg dafür gibt, dass irgendeine Regierungsstelle bei Herrn Mukherjee, dem Rektor der Universität Köln, vorstellig geworden wäre und gesagt hat, wenn du die nicht auslässt, dann wirst du künftig Schwierigkeiten haben. Das nenne ich eine schmutzige Fantasie. Der zweite Punkt, die Zangenstrategie der FAZ. Das wird Sie jetzt nicht sehr trösten, aber Sie dürfen sich unser Haus nicht so vorstellen, dass zum Beispiel die Leitartikel der politischen Redaktion mit dem Feuilleton besprochen werden oder umgekehrt die Feuilleton-Texte mit der politischen Redaktion, dass es da irgendwie eine Strategie gibt. Es gibt keine einzige Sitzung in unserem Haus.
Aber bevor das jetzt zu einem reinen, bitte lassen Sie mich auch mal zu Wort kommen. Bevor das jetzt zu einem reinen Kampf wird, FAZ und Deutschlandfunk und wie jeweils gearbeitet wird, das ist nicht ganz überraschend, ja, das ist durch die Konstellation bedingt, aber für unser Publikum auch nur so halb interessant, glaube ich. Würde ich es jetzt am Schluss doch noch mal gerne in eine etwas zukunftsgewandte Richtung wenden, nämlich hin zu der Frage, wie ist denn dann Diskurs möglich? Was wäre denn eine kluge Strategie, um mal ein Gespräch, was schon abgebrochen ist, zu eröffnen? Könnte es nicht klug sein, auf Wörter wie Genozid, wie Apartheid aus strategischen, sagen wir diskursstrategischen Gründen zu verzichten, weil man eben weiß, das Gegenüber, das macht einfach zu bei diesen Wörtern. Und wenn ich darauf mal verzichte, aber trotzdem kritisch bleibe, kann ich einen Diskurs eröffnen? Was halten Sie davon?
Ich halte sehr viel davon, dass man die Dinge konkret anspricht und nicht einfach die bewährten Begriffsschwerter zückt, sobald das Thema zum Beispiel Gazastreifen, zum Beispiel Israel, zum Beispiel Siedlerkolonialismus und was das ganze Gebiet eben bestimmt. Also dass man da also nicht reflexhaft sofort einen Begriff zückt und wenn die andere Seite dann nervös wird und sagt, das stimmt doch gar nicht und so, dann sagt man, ja, das ist aber eure deutsche Perspektive. Ich wüsste auch übrigens gar nicht, was so deutsch an dieser Perspektive sein soll. Ich hatte in meinem Kommentar geschrieben, wenn Frau Fraeser sich gegen einen Boykott gegenüber marokkanischen, polnischen oder ich weiß nicht, finnischen Universitäten ausgesprochen hätte oder amerikanischen. Ich bin gegen diese Art von Boykotten. Haben Sie mal anders gesehen
mit Blick auf Russland?
Aber Herr Detjen, was halten Sie von diesem Vorschlag, zu sagen, ich verzichte auf bestimmte Reizwörter, damit ein Gespräch möglich ist? Da kann man natürlich sagen, das ist Selbstzensur, klar. Aber vielleicht ist es ein guter Anfang.
Frau Florin, ich glaube, das ist eine Frage, die wir nicht in Herausgeberzimmern der FAZ, nicht in Studios und Redaktionskonferenzen des Deutschlandfunks entscheiden können.
Aber man kann es ja andenken.
Ja, aber das muss man
diskutieren. Wir diskutieren es ja nur.
Genau, aber man muss es dann mit denen diskutieren, die zurzeit reihenweise aus Deutschland ausgeladen werden. Afrikanischen Intellektuellen, die eine Erfahrung damit haben, was Genozide sind, was Apartheid ist. Mit denen muss man das diskutieren. Und dann kann man sagen, aus deutscher Sicht halten wir diesen Begriff für überzogen, wir halten ihn für historisch verbrannt und so weiter. Aber das werden wir nicht hier entscheiden. Deswegen sind diese Diskurse, diese Dialoge, die in Deutschland, wie gesagt, zurzeit reihenweise abgesagt werden, reihenweise werden Leute, mit denen man das diskutieren müsste, ausgeladen. Das ist der Fehler, den wir hier gerade machen.
Eine Frage, die wir am Schluss der Streitkultur immer stellen, diesmal finde ich besonders interessant. Gibt es ein Argument Ihres Gegenübers, über das Sie weiter nachdenken, weil Sie es vielleicht vorher nicht so bedacht haben, Herr Kaube?
Nein.
Herr Detjen?
Nein, mich hat es auch nicht so überrascht in dieser Diskussion.
Können Sie dann noch weiter miteinander reden?
Oh, das würde ich sagen. Müsste möglich sein. Also
ich kann auch mal wieder einen Artikel bei Ihnen schreiben, Herr Kaube.
Jederzeit gerne, schicken Sie was. Wir schauen es uns an.
Das war die Streitkultur, irgendwie symbolisch, symptomatisch für die Situation des Diskurses über Israel, die Intellektuellen, konkret am Beispiel der Ausladung der Philosophin Nancy Fraser. Es diskutierten der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Jürgen Kaube, und mein Kollege Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs innere Mitstreiten. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.